Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Willkommen. Gestern wurden die Ergebnisse der neuen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt. Sie zeigt, in welchem Maß die Mitte der deutschen Gesellschaft rechtsextreme Einstellungen und Weltbilder teilt, welche Entwicklungen sich daraus ablesen lassen und welche Auswirkungen das auch auf die Kulturwelt hat. Darüber sprechen wir gleich. Auch auf den Theaterbühnen wurde heute Abend über gesellschaftliche Spannungen und politische Fragen verhandelt. In Bonn geht es in einer neuen Inszenierung um Krieg und Frieden und in Freiburg im Theater, da steht ein Tanztheater-Biopic auf dem Spielplan. Im Fokus eine der größten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.
Josephine und die Stadt der Liebe, eine Geschichte voller Widersprüche. Sie kommt nach Frankreich und ist bald ein Star, was in den USA zur gleichen Zeit nicht möglich war. Josephine beschreibt ihr Leben in Paris als frei, trotzdem sagt sie, sei auch immer ein Stück Angst dabei.
So beginnt im Theater Freiburg die Geschichte von Josephine Baker, erzählt von der Gruppe La Fleur. Und dann geht es heute bei Fazit nach Paris in die Philharmonie. Dort kam es gestern Abend bei der Europatour des Israel Philharmonic Orchestras mit Dirigent Lahav Shani zu Unterbrechungen durch Rauchfackeln im Publikum und zu mehreren Festnahmen. Ein Gespräch dazu mit Pianist Igor Levit hören Sie gleich. Und das ist Musik von der Band Hona Lee zum Start. Where has all the time gone? Im Deutschlandfunk Kultur. 79% der Deutschen bekennen sich zwar zur Demokratie, gleichzeitig sagt fast ein Viertel der Befragten, die Demokratie in Deutschland funktioniere nicht. Nur noch 52% halten die Demokratie, wie sie bei uns läuft, für effizient. Das sind unter anderem Ergebnisse der neuen Mitte-Studie 2425, die gestern veröffentlicht wurde. Für die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung werden alle 2 Jahre repräsentative Bevölkerungsumfragen durchgeführt. Das soll Infos über Verbreitung, Entwicklung und Hintergründe rechtsextremer, menschenfeindlicher und antidemokratischer Einstellungen in Deutschland liefern. Ja, und was diese Ergebnisse auch für die Kultur bedeuten, das möchte ich jetzt mit der Autorin und Podcasterin Jagoda Marinic besprechen. Hallo, Frau Marinic, guten Abend.
Hallo, guten Abend, Frau Oehlschlegel.
Wenn die Hälfte der Deutschen sagt, dass unsere Demokratie nicht funktioniert, 15% sogar für eine Diktatur sind, was sagt das über die momentane Kultur in Deutschland aus?
Also erstmal sage ich immer eher, die andere Hälfte scheint ja dann zu sagen, sie funktioniert. Und angesichts dessen, was alles nicht funktioniert, ist das ja immer noch eine hoffnungsvolle Hälfte. Ich habe diese Studie gelesen und wir haben da ein paar Probleme, aber wir haben da auch ein paar gute Nachrichten, fand ich. Zum Beispiel, dass die Zahl der Menschen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, zurückgeht. Und das deswegen, weil wir eben die multiple Krise, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona ein bisschen hinter uns gelassen haben. Mir macht das Hoffnung, weil das zeigt ja letztlich doch, dass Menschen, wenn wir diesen ganzen Krisensound haben, sich radikalisieren. Und insofern denke ich, es ist unsere Aufgabe, selbst so eine Studie dann zu untersuchen nach dem Krisensound, dem Problem, aber auch nach dem Lösungssound.
Das ist natürlich auch einfach schön, mal was Hoffnungsvolles zu hören, gerade wenn man diese Ergebnisse liest. Es kommt ja immer auf den Blickwinkel an, auf die Perspektive. Trotzdem sieht man natürlich in dieser Studie, dass die Einstellungen einfach unterschiedlich sind. Es scheint also auch ein bisschen so, als ob wir in einer Welt leben, in der man sich immer weniger einigen kann untereinander. Welche Folgen hat das Ihrer Meinung nach für die Kulturlandschaft?
Also was man natürlich sagen muss, und dafür brauche ich im Moment, braucht niemand von uns so eine Studie, sondern wir kriegen ja wöchentliche Umfragen, gerade heute wieder Politbarometer, dass AfD gleich auf ist mit CDU, dass man auch innerhalb der CDU kämpfen muss um die Brandmauer, obwohl die Studie zum Beispiel sagt, dass eben 80% der Deutschen durchaus gegen rechtsextremistische Tendenzen sind. Also da könnte man vielleicht doch optimistischer sein, dass es die braucht. Was man aber merkt, ist, dass all diese Diskussionen uns unfassbar beschäftigen, dass wir ständig über Demokratie reden, dass wir Angst haben um diese Demokratie und dass sich das oft, wir kennen alle diesen Begriff Kulturkampf, einerseits über die Sprache austrägt, andererseits aber auch in die Kulturbetriebe selbst gelangt. Nicht zuletzt aufgrund der Krisen, der Finanzkrisen, der klammen Kassen in den Kommunen. Ich habe den Eindruck, dass die Kultur im Moment so kämpfen muss und letztlich auch die Kerbe ist, an der sich all diese Gräben gerade austragen. Und das geht um Kürzungen und um Überlebenskämpfe angesichts Klammerkassen, um wie viel Freiheit hat die Kunst, wie viel Unfreiheit hat sie. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt noch Kunst zulassen können, die sich nicht ständig nur politisiert. Also so belastet, wie wir Demokratie haben und die Debatten haben wir letztlich im Moment den Kulturbetrieb aus meiner Sicht völlig überfrachtet auch.
Ja, und die Debatten betreffen dort natürlich auch unterschiedlichste Bereiche oder Sparten. Höre ich bei Ihnen da richtig raus, dass Sie vielleicht auch sagen, da wird der Kultur manchmal vielleicht sogar etwas zu viel aufgelastet?
Naja, ich habe schon den Eindruck, das begann ja mit der Begrifflichkeit der nachhaltigen Kunst. Also ich finde es richtig, wenn bei Nachhaltigkeit von Gebäude gesprochen wird, aber eben nicht über die Nachhaltigkeit der Kunst. Und man hat ja immer mehr Begriffe übergestülpt über dieses künstlerische Arbeiten. Und die Künstlerinnen sollten in Programmen permanent irgendwie das tun, was andere von ihnen wollen. Aufgaben, Ziele, Maßnahmen, messbare. Und letztlich ist die Kunstfreiheit doch eigentlich der Raum, der an sich geschaffen sein sollte und der ja schon an sich etwas ist, das Demokratie leistet, nämlich diesen Freiraum zu schaffen, in den wachsen darf, was Künstlerinnen und Künstler wollen. Und wenn wir sehen, wie gefährdet die Demokratie ist, dann sehe ich vor allem, dass immer mehr Künstlerinnen auch Schwierigkeiten haben, zu einem freien Ausdruck zu finden, sich vielleicht auch frei zu machen von dieser Zeit. Auch das scheint mir sozusagen ein Innovationsraum, der die Kunst sein kann. Der kann sie im Moment gar nicht sein, weil wir so mittendrin sind in all diesen Krisengesprächen, die wir auch künstlerisch zu verarbeiten versuchen, dass mir manchmal tatsächlich der Eindruck entsteht, dass wir in der Kunst das nicht schaffen, was wir vielleicht schon mal da konnten, die neuen Räume, das andere Sprechen, das innovativere Sprechen im Sinne von so haben wir noch nicht über Realität nachgedacht, dass wir da eingeengt und eingezwängt werden. Und dass wir da auch wieder rausfinden sollten und auch im Sinne der Demokratie. Denn wenn die Kunstfreiheit geschützt ist, wenn die Künstler freier sind, ist das eigentlich der beste Beweis für eine lebendige Demokratie.
Ich stelle mir das jetzt in der Praxis irgendwie so vor, dass man sich einfach nochmal vor ein leeres Blatt Papier setzt und dann vielleicht höhere Chancen hat, antidemokratischen Einstellungen beispielsweise durch Kunst, durch Kultur zu begegnen.
In der Praxis ist aber im Moment so, dass ja alle fragen, wie nützlich ist diese Kunst? Dass alle fragen, was tut ihr denn, damit wir hier etwas tun gegen den Rechtsruck? In der Praxis läuft das gerade so, dass man sagt, ihr seid eine freiwillige Leistung und deswegen müsst ihr vielleicht gekürzt werden, denn wir müssen die Pflichtleistungen erbringen. Und das, was die Kunst ja eigentlich ist, ist nicht eine freiwillige Leistung, sondern das, wo wir uns erzählen, wer wir sind, in welchem Problem wir stecken, wie wir vielleicht aus diesem Problem herauskommen, wie wir irgendwie an unseren menschlichen Kern gelangen können und wie wir uns von dieser Existenz erzählen können, uns ihrer bewusst werden können. Und all diese Räume sind für mich im Moment schon unter Druck. Und wir wissen ja auch, wie rechtsextreme Kräfte mit diesem Freiheitsraum umgehen, nämlich dass sie ihn kontrollieren wollen. Das wollen aber im Moment auch alle anderen Kräfte. Insofern sehe ich gerade so ein leeres Blatt Papier, das ich aufbäumen möchte. Aber es stülpen sich alle drüber und wollen ihm Aufgaben geben und wollen ihm gleichzeitig Mittel wegnehmen. Und gleichzeitig soll diese Kunst und Kultur alles richten und doch keine Macht haben. Ne? Irgendwie sollen wir doch so ein Feigenblatt sein. Und ich würde das Gespräch, das wir heute haben, irgendwie auch gerne mal zum Anlass nehmen, allen ins Gewissen zu reden, die irgendwie immer von Künstlerinnen und Künstlern XY fordern und zurückzufragen, wo sind denn jetzt gerade die politisch Verantwortlichen, die diese Freiräume schützen? Letztes Jahr in Berlin stand ich in der Akademie der Künste und alle kämpften, um nicht weggespart zu werden. Also wo ist denn diese breite Front, die immer die Sonntagsreden gehalten hat? Und wenn eine Studie sagt, die Menschen sind misstrauisch, ob diese Demokratie funktioniert, dann muss das vielleicht auch nicht immer heißen, dass wir so undemokratisch werden, sondern dass wir vielleicht noch besser über die Dysfunktionalität reden können. Und eine Dysfunktionalität ist ja auch, wie schlecht wir inzwischen mit diesem Kulturgut Kunst umgehen. Dass wir Gelder haben für KI, dass wir Gelder haben für dies, jenes, aber der Buchhandel schließt, die Verlage wissen nicht weiter, die Theater müssen weggespart werden, weil wozu braucht man denn so viel? Und ja, also ich wünsche mir im Moment schon, wenn man von der Kultur so viel erwartet, dass man auch die Rahmenbedingungen schaffen müsste, ja, in der Kultur so viel können kann.
Ja, ein Plädoyer für ein weißes Blatt Papier in der Kultur als Chance. Vielen Dank, Jagoda Marinic, für diese Einordnung der Mitte-Studie 2425 der Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Ergebnisse gestern veröffentlicht wurden. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Ich Ihnen auch.
Das Israel Philharmonic Orchestra ist aktuell mit Dirigent Lahav Shani auf Tour durch Europa. Eigentlich sollte die Musik im Vordergrund stehen, Beethovens Kaiserkonzert und die 5. Sinfonie von Tschaikowski beispielsweise. Stattdessen gab es schon am Mittwoch beim Konzert in der Kölner Philharmonie Störungen durch Zwischenrufe. Und auch schon in den vergangenen Tagen hatten pro-palästinensische Aktivisten die Absage des Konzerts gestern Abend in Paris gefordert. Bei diesem Konzert in der Philharmonie haben dann Personen im Zuschauerraum dreimal versucht, die Darbietung zu stören, zweimal mit Rauchfackeln. Die Pariser Polizei hat 4 Menschen in Gewahrsam genommen. Und darüber habe ich heute am frühen Abend mit Pianist Igor Levit gesprochen. Guten Abend, Herr Levit.
Guten Abend.
Schon im September wurden die Münchner Philharmoniker mit ihrem zukünftigen israelischen Chefdirigenten Lahav Shani vom Flandern-Festival in Gent ausgeladen. Das belgische Festival warf dem Dirigenten vor, keine klare Haltung gegenüber der israelischen Regierung gezeigt zu haben. Der Vorwurf löste in Politik und Kulturwelt Empörung und Entsetzen aus. Auch sie haben sich solidarisch mit Lahav Shani gezeigt. Jetzt also Störungen beim Auftritt des nichtstaatlichen Israel Philharmonic Orchestras mit Shani in Paris. Herr Levit, was haben diese Nachrichten bei Ihnen ausgelöst?
Ausgelöst haben sie bei mir unendlichen Zorn und mal wieder einen Moment von sehr großer Wut. Ich will aber von Beginn an sagen, ich halte es für ein großes Problem, dass Sie hier einfach nur von Störungen sprechen. Es wurden Rauchbomben im Saal gezündet. Das sind keine Störungen mehr. Ich frage mich, seit wann es normal geworden ist. Seit wann es normal geworden ist, anhand von politischer Position, von denen sich in diesem Fall Lahav Shani ja übrigens sehr wohl distanziert hat, seit wann es normal geworden ist, zu rechtfertigen, dass Konzerthallen mit Bengalos befeuert werden? Seit wann ist das normal? Welchen Sinn sollen solche Auftritte, solche Momente haben, außer Einschüchterung? Welches Signal soll das aussenden? Darüber sollte man mal meiner Meinung nach anfangen zu sprechen.
Wie würden Sie diese Aktionen denn einordnen?
Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Versuch der Einschüchterung. Es ist kein Versuch von Auseinandersetzung, von Gespräch. Es ist ein Einschüchterungsversuch. In manchen Fällen gehen diese Einschüchterungsversuche im Übrigen auch einher mit Mordandrohungen. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall so war. Ich habe solche Fälle erlebt. In der Regel nennen wir so etwas Terrorismus. Und zwar egal, wo das herkommt. Und ich noch einmal, seit wann kann eine Auseinandersetzung über politische Handlungen und in diesem Fall umso mehr, als dass sich Lahav Shani sehr wohl, ich wiederhole es noch einmal, distanziert hat, rechtfertigen, was in Paris passiert ist und an anderen Orten. Ich habe das heute Morgen geschrieben, ich bleibe dabei. Wenn ich sehe, was dieses Israel Philharmonic Orchestra seit Tagen und Wochen im Rahmen ihrer Europatournee ertragen und aushalten muss, was Lahav Shani seit Monaten ertragen und aushalten muss, wirklich empfinde ich unendlichen Zorn.
Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass Sie sich solidarisch zeigen mit Lahav Shani und ihm da auch unterstützen möchten. Jetzt werden Sie nächste Woche in München ja gemeinsam mit dem Israel Philharmonic Orchestra und Shani ein Konzert geben. Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in die nächste Woche?
In einem Gefühl von großer Freude über dieses Konzert. Ich freue mich auf München. Ich habe und spüre eine sehr große Verbundenheit mit dem Israel Philharmonic Orchestra und mit Lahav. Alle meine Solidarität gilt dem Israel Philharmonic Orchestra und Lahav Shani. Und ich zähle die Tage, bis wir gemeinsam in München in der Israel Philharmonie auf der Bühne stehen und miteinander Musik machen können.
Wie ist das denn für Sie? Sie haben in der Vergangenheit ja auch schon Konzerte unter Polizeischutz gespielt, waren Morddrohungen ausgesetzt. Welche Sicherheitsvorkehrungen halten Sie generell für sinnvoll?
Wissen Sie, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin einerseits sehr froh darum, dass wir nicht in einem Land leben und wir eben noch nicht in einer Realität angekommen sind, wo flughafenähnliche Sicherheits- und Personenkontrollen vor Konzertsälen notwendig sind. Wenn ich aber jetzt sehe, wie in Paris, dass wirklich das Feuer gemacht wird, dass Bengalraketen gezündet werden, Bengalos befeuert werden, dass Rauchbomben gezündet werden, dann stelle ich mir schon die Frage, auch nach Verantwortung von Veranstaltern, die wissen müssen, welches Gefahrpotenzial ausgeht für dieses Orchester. Das ist ja keine Überraschung, dass es passiert ist. Diese Art der Proteste, diese Art des Gewaltpotenzials ist ja nichts Neues. Und es ist die Aufgabe und die Verantwortung eines jeden Konzerthauses, genau zu schauen und genau zu analysieren, wie ist die Sicherheitslage und wie stellen wir sicher, dass Dirigent und Musiker in einem sicheren Environment, ich weiß nicht, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, das tun können, wofür sie da sind, nämlich Musik machen. Und gleichzeitig füllt es mich wirklich mit einer sehr großen Traurigkeit und ehrlich gesagt Verzweiflung, zu sehen, was notwendig geworden ist in Europa im Jahr 2025, damit ein solch wunderbares Orchester überhaupt noch seinen Job ausführen kann.
Sie sprechen einerseits die Verantwortung der Veranstaltenden an. Nun ist ja auch ein Publikum immer anwesend im Saal. Was erhoffen Sie sich denn grundsätzlich auch in Zukunft vom Publikum, wenn derlei Dinge passieren?
Ich erhoffe mir das, was ja auch in den letzten Tagen sehr deutlich sichtbar war, wenn das Israel Philharmonic Orchestra gespielt hat. Sei es in Wien oder in Frankfurt oder in Köln, jetzt auch in Paris und auch an in Zukunft bespielten Orten. Das ist nicht die Mehrheit, die da agiert. Es ist eine Minderheit, die da agiert. Und die Mehrheit steht solidarisch an der Seite dieser Musiker, die da auf der Bühne stehen. Und sie zeigen es auch. Sie zeigen es laut und sie sind sehr präsent. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und ich hoffe, dass Verantwortliche und Veranstalter an der Seite dieses Orchesters und dieses Dirigenten auch in Zukunft weiter stehen bleiben.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Igor Levit hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend Ihnen.
Der 31. Wolfgang-Hahn-Preis gehört zu den renommiertesten Preisen für moderne Kunst in Deutschland. Heute wurde er während der Kunstmesse Art Cologne an die im chinesischen Chengdu geborene Künstlerin Evelyn Taocheuang verliehen. Mit ihrer Installation Friendship ist ihre Kunst gerade im Kölner Museum Ludwig zu sehen und mein Kollege Rudolf Schmidt hat die Künstlerin dort getroffen.
Die Eingangssequenz eines Videos zeigt die Künstlerin beim Versuch, ein Boot mit einem roten Paddel über einen See zu steuern. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Aber sie wirkt entschlossen und unbeirrt. Evelyn Taocheuang hat damit zweifellos ein charakteristisches Bild für die eigene Existenz getroffen. Nach einem Studium traditioneller chinesischer Kunst in Nanjing setzte sie ihre Ausbildung an der Frankfurter Städelschule fort und lebt heute in Rotterdam.
Als ich nach Deutschland und Holland kam, habe ich wirklich gekämpft, in welche Richtung ich gehen sollte. Ich trieb sozusagen auf dem Fluss umher.
Bei dieser Suche nach Orientierung war die kanadisch-amerikanische Künstlerin Agnes Martin wichtiger Leitstern. Deren geometrisch-minimalistisches Werk Friendship hat auch den Kontext für die in Köln gezeigte Installation geliefert. Die aus vertikalen und horizontalen Linien bestehende Rasterstruktur hat Evelyn Taocheuang auf 12 mittelgroße Leinwände übertragen, sie mit selbst erfundenen Stempeln und kalligraphischen Textpassagen versehen. Und schließlich auf jedes dieser Bilder ein kleines gemaltes Kuchen- oder Tortenstück gesetzt. Pfirsich-Melbar, Schwarzwälder Kirsch, Zitronenroulade, versunkener Apfelkuchen, Herrenschnitte. Wie kommt es zu dieser merkwürdigen Kennzeichnung der Jahreszeiten, frage ich die Künstlerin, deren asiatisch wirkendes Wickelkleid ihrer Erscheinung einen Touch von Strenge und Disziplin verleiht.
Since I was learning German in Shanghai.
Ich habe in Shanghai Deutsch gelernt und dabei von verschiedenen Kuchen aus deutschen Regionen erfahren. Die haben für mich den glamourösen und weiblichen Aspekt der europäischen Kultur verkörpert. Ebenso wie die eleganten Tea-Partys.
of European culture and especially the sophisticated tea gathering elegant.
Und warum diese große Faszination für Agnes Martins Werk, das von Evelyn Tao Chewang als Grundmuster ihrer Bilder kopiert wird, um dann mit Text- und Bildkommentaren überlagert zu werden? Martins Einfachheit und ihr Interesse an asiatischer Zen-Kultur habe sie sehr inspiriert, sagt die Künstlerin. Und außerdem verdanke sich ihre Technik sehr einfacher, elementarer Materialien. Yilmaz Givior, Direktor des Museum Ludwig, sieht gerade in dieser Aneignungsstrategie die besondere Qualität der chinesischen Preisträgerin.
Für mich steht die Künstlerin Evelyn Tao Chewang wie ein Hybrid zwischen den Kulturen. Sie ist in China geboren, dort auch ausgebildet, hat aber auch eine Ausbildung in Deutschland, in Frankfurt, Städel absolviert. Und dieses zwischen den Kulturen stehende oder diese auch von beiden Kulturen Aspekte herausnehmen und damit etwas Drittes schaffen, das finde ich ganz bezeichnend im Werk von Evelyn Tao Chewang.
Und wenn die Künstlerin in ihrem Video den nackten Oberkörper eines muskulösen Mannes als Unterlage für eine Tuschzeichnung benutzt, so mag einem das bizarr erscheinen. Aber auch das hat mit einer Lektion zu tun, welche die Grenzgängerin dem westlichen Publikum vermitteln will.
When I learned Renaissance art and even copied Caspar Friedrich's, you know, oak tree branches, I feel oil painting.
Als ich die Renaissance-Kunst studierte und dann Caspar David Friedrichs Eichenbäume kopierte, empfand ich, dass die Ölmalerei Muskeln und Fleisch verkörpert, weil man sie aufbauen muss. Aber in der auf Wasser beruhenden asiatischen Malerei ist der Umriss so viel wichtiger. Ich persönlich habe die wasserbasierte Kultur als weiblich empfunden und die Ölmalerei als männlich.
Lady and the oil painting based art history is more like male.
Dass Evelyn Tao Chewang häufig von sich selbst in der dritten Person spricht, dass sie gegenüber der Geschlechterspannung eher die Position kindlicher Unschuld bevorzugt, dass sie sich gerne mit queeren Menschen umgibt, das alles deutet auf eine Neuinterpretation gewohnter Kategorien. Insofern sieht Yilmaz Givior in dieser Preisvergabe auch eine politische Geste.
Und gerade in dieser Verneinung auch des Festlegens auf eine bestimmte Kultur oder auf eine bestimmte Geschlechtlichkeit, also diese Zwischenpositionen, gerade in dem gesellschaftlichen Klima, in dem wir leben, dieses so sich nicht von anderen klassifizieren zu lassen, sondern sich da eine Eigenheit zu bewahren. Und das finde ich eine sehr starke Position.
Wer dem grenzgängerischen Werk von Evelyn Tao Chewang begegnen und damit einige Wahrnehmungsgewohnheiten auf die Probe stellen möchte, hat dazu jetzt im Kölner Museum Ludwig beste Gelegenheit.
Und die Ausstellung der neuen Wolfgang-Hahn-Preisträgerin 2025, die ist dann von morgen an bis zum 18. Januar 2026 in Köln zu sehen. Rudolf Schmitz hat Evelyn Tao Chewang schon vorab für Fazit getroffen.
Der US-Rapper Kendrick Lamar führt die Liste der Grammy-Nominierungen an. Nach Angaben der Veranstalter ist er insgesamt 9-mal nominiert, unter anderem für das Album des Jahres, nämlich für sein Erfolgsalbum GNX. Außerdem für den Song des Jahres und die Aufnahme des Jahres. Der 37-Jährige hat in seiner Karriere bereits 22 Grammys gewonnen. Lady Gaga erhielt 7 Nominierungen, ebenso wie der Sänger und Multi-Instrumentalist Jack Antonoff und der kanadische Produzent und Songwriter Circuit. Die Grammy Awards 2026 werden am 1. Februar in Los Angeles verliehen. Black Box Diaries, so heißt ein Oscar-nominierter Film über eine der wenigen MeToo-Aktivistinnen in Japan. Der Dokumentarfilm wurde in diesem Jahr weltweit gezeigt, nur in Japan selbst nicht. Das soll sich nun ändern. Ab Dezember kommt er in Tokio ins Kino, in ein einziges, das teilte der Filmbetreiber heute mit. In Black Box Diaries erzählt die Journalistin Shiori Ito ihre eigene Geschichte. Sie wirft einem Fernsehreporter vor, sie 2015 vergewaltigt zu haben. Itos Vorwürfe wurden von der Polizei zunächst ignoriert. Sie kämpfte dann jahrelang um Gehör und Gerechtigkeit und erhielt in einem Zivilprozess schließlich Recht. Der Film war bisher offiziell aus rechtlichen Gründen, um den Schutz der Persönlichkeitsrechte von gezeigten Menschen nicht zu sehen. Er wurde jetzt an einigen Stellen geändert. Die Zahl der Anträge auf staatliche Filmförderung in Deutschland ist im laufenden Jahr um ein knappes Drittel gestiegen. Besonders gefragt seien Mittel aus dem Deutschen Filmförderfonds und dem German Motion Picture Fund, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer der Deutschen Presseagentur. Weimer zufolge wurden 4 der 5 meistgesehenen Filme in Deutschland mit Bundesmitteln gefördert. Ein Beispiel sei der neue Pumuckl-Kinofilm, der in den Penzing-Studios bei München entstand. Von den Nationalsozialisten zerstörte Synagogen virtuell rekonstruiert. Ein Projekt der TU-Universität Darmstadt lässt jüdische Gotteshäuser digital auferstehen. Ab diesem Sonntag, dem 9. November, Jahrestag der Pogrome von 1938, können mehr als 40 virtuell rekonstruierte Synagogen auf einer neuen Internetseite abgerufen werden. Dort sind dann Bilder, Filme sowie Informationen zu den ehemaligen Gotteshäusern zu sehen. Schon seit 1995 werden in der NS-Zeit zerstörte Synagogen an der Technischen Universität Darmstadt im Fachbereich Architektur digital rekonstruiert. Die Idee entstand nach einem Brandanschlag von Neonazis auf die Synagoge in Lübeck im Jahr 1994.
Und jetzt geht es bei Fazit ins Theater Bonn. Dort ging es heute Abend um Krieg und Frieden.
Jetzt folgte eine Zeit der schwankenden Hoffnungen und Befürchtungen. Heute der Frieden gesichert, morgen der Krieg unvermeidlich. Die meisten Leute waren letzterer Ansicht. Denn wenn das Wort Krieg einmal gefallen, wohl noch sehr lange hin und her debattiert werden kann. Aber erfahrungsgemäß ist das Ende jedes Mal Krieg.
Warum rüsten wir nicht ab, wenn wir nicht bedrohen wollen?
Meine Rüstung ist die Defensive. Deine Rüstung ist die Offensive. Ich muss rüsten, weil du rüstest. Weil du rüstest, rüste ich. Also rüsten wir. Rüsten wir nur immer zu.
So klang es heute Abend in Bonn. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Theaterstück Die Waffen nieder war das, der für mich sehr aktuell klang. Den Inhalt habe ich so oder so ähnlich auch beispielsweise in Debatten über die Wiedereinführung der Wehrpflicht gehört in den letzten Tagen und Wochen. Aber dieser Theaterabend von Regisseurin Katrin Plötner folgt eigentlich einem älteren Roman der österreichischen Schriftstellerin und Friedensforscherin Bertha von Suttner, die 1843 geboren wurde. Ja, und diesen Theaterabend in Bonn hat unser Fazitkritiker Björn Haier erlebt. Hallo.
Ja, guten Abend.
Dieses Stück basiert also auf dem autobiografischen Roman von Suttner, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhalten hat. Wie verhält sich dieser Text denn zur aktuellen Weltlage?
Ja, Sie hatten es bereits erwähnt, es ist natürlich ein Roman von 1889, der sich eigentlich auf die deutschen Einigungskriege bezieht, aber man kann ihn durchaus als einen sehr scharfzüngigen Kommentar auch auf die aktuelle destabilisierte Weltlage lesen. Die Wehrpflicht ist tatsächlich ein Thema auf die damalige Situation bezogen, wird von der Protagonistin gesagt, also wenn überall die eingeführt werden würde, dann würden nicht nur 100.000, sondern Millionen sterben. Wir haben eben in dem Zitat gehört, die Frage, warum rüsten wir nicht ab, wenn wir nicht bedrohen wollen? Alle rüsten aus Vorsicht, ja, das ist auch so ein Zitat. Insofern würde ich sagen, ein spannendes, wichtiges Stück, das einen ganz klar urpazifistischen Beitrag in die gesellschaftliche Debatte jetzt einbringt.
Ja, mit vielen Bezügen ins Hier und Jetzt. Bertha von Suttner hat sich in ihrer Arbeit immer stark für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt. Spielen denn die Geschlechterrollen auch eine Rolle in dem Diskurs um Krieg und Frieden, wie es eben in der aktuellen Debatte in der Politik in Deutschland ja auch eine Rolle spielt im Theater?
In jedem Fall. Also es ist von Anfang an ein Kriegsgeschehen, das von den Männern geschaffen wird. Also es ist die Rede vom Heldentod, vom Wohlfahrt des Reiches, die durch den Krieg gesichert werden soll. Und die Frauen treten auch in der Inszenierung von Katrin Plötner von Anfang an, es sind 3 Spielerinnen auf der Bühne, in Körper, Ganzkörperanzügen auf. Also man sieht aufgenähte Brüste, man sieht das Schamhaar. Sie sind also die vulnerable Gruppe, sie sind die verletzliche Gruppe. Und zu ihnen gehört auch die Protagonistin, nämlich die Gräfin Martha Althaus, die ihren ersten Mann, in den Krieg, im Krieg verliert. Der Sohn überlebt erstmal und dann verliert sie auch noch den zweiten Mann. Also vielmehr, der muss auch an die Front. Insofern ein tragisches Leben, das hier geschildert wird, mit vielen Schicksalsschlägen. Auch die Grausamkeit des Krieges wird in aller Ausführlichkeit illustriert und benannt. Abgeschossene Kiefer, zerstörte Unterleiber und so weiter. Und sie führt das eigentlich, Bertha von Suttner, so eng, dass die Emanzipation der Frau letztendlich auch mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Krieg eng geführt wird. Denn die Protagonistin informiert sich immer mehr, sie wird immer mehr zur Kriegskritikerin.
Die Ganzkörperanzüge als Kostüme, die kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Dieser Roman von Bertha von Suttner erzählt die Geschichte im Original anhand von vielen Tagebucheinträgen, von Briefen, Zeitungsartikeln. Sieht man diese Dokumente dann auch irgendwie auf der Bühne?
Nee, die Dokumente sind tatsächlich nicht präsent. Wir haben eine Guckkastenbühne, ganz magentafarben. Es ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Schlacht von Magenta. Aber diese Farbe transportiert natürlich auch Blut. Sie transportiert auch die Sehnsucht nach Liebe. Und diese Farbe, die wird sozusagen gespiegelt oder ist aufgetragen auf ganz viele Stoffbänder, also gummiartige Stoffbänder, die die ganzen Wände umgeben. Und dazwischen, da verfangen sich dann die Figuren. Die hängen mal drin, mal klettern sie an den Wänden hoch. Und es zeigt eigentlich das Verschlungensein in der Zeit, das Verschlungensein in diesen Gewaltstrukturen. Und es ist ein sehr klaustrophobischer Raum. Es gibt kein Außen, es gibt nur dieses Innen. Und ganz am Schluss fährt sogar noch die Decke hinunter. Also sehr beklemmend und auch sehr begrenzte Möglichkeiten zum Spiel, was wiederum den Abend aus meiner Sicht dann doch auch sehr problematisch aus theaterkritischer Perspektive macht.
Es klingt auch auf jeden Fall erstmal wahnsinnig anstrengend für die Personen auf der Bühne.
Ja, tatsächlich. Also das Stück dauert länger als 2 Stunden. Es geht 130 Minuten mit diesen 3 Figuren, die sich mehr oder weniger in diesem engen Raum irgendwie versuchen freizuspielen, aber es klappt nicht. Es gibt so ein paar gute Bilder. Also wenn die über Aufrüstung oder Abrüstung diskutieren, dann gibt es ein Tauziehen mit diesen Bändern. Manchmal einmal in einer Szene skandieren sie. Es kommt eine Marschmusik im Crescendo aus dem Hintergrund. Es spitzt sich ein bisschen zu. Aber insgesamt tritt das Stück auf der Stelle. Es ist sehr zäh. Ich habe mal geguckt, bei mir in der Reihe sind 3 Leute eingeschlafen. Es sind auch immer wieder welche raus. Gab zwar auch Standing Ovation von einem Teil des Publikums, aber diese enge Bühne, die man gewählt hat, um die Enge des Krieges, die Ausweglosigkeit zu spiegeln, die wird aber auch zum fatalen Fluch für die Regie. Es ist auch ein Käfig des Spielens und es gelingt eigentlich an diesem Abend auch nicht, sich da wirklich frei zu spielen. Das ist sehr schade angesichts dieses wirklich wichtigen und tollen Textes.
Also gemischte Reaktionen im Publikum. Was nehmen Sie dann mit aus diesem Abend über die kriegsbegeisterte junge Protagonistin, aus der im Lauf der Geschichte eine überzeugte Pazifistin und Aktivistin wird?
Also ich finde das als eine Idee, diesen Text wieder zu entdecken, wirklich wunderbar. Wir reden ja immer darüber, ist das Theater zu selbstzirkulär oder spiegelt es nur eine Mehrheit in der Gesellschaft wider? Das ist tatsächlich ein Stück, an dem sich sehr viele reiben werden, weil er eine so klare Setzung hat, eine so klare pazifistische Botschaft liefert gegen Aufrüstung, übrigens auch sehr visionär ist. Also all das, was wir heute in der UNO haben, das ist im Text und auch in dem Stück angelegt. Die Figuren plädieren für einen Staatenbund, für ein Schiedsgericht, dass das alles regelt. Also er ist visionär, aber er hat eine klare Haltung. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass dieses Stück auch etwas provozieren wird. Es wird auch viele nachdenklich stimmen und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Akzent in dieser Debatte, die wir doch als sehr aufgeheizt momentan erleben.
Björn Haja über das Stück Die Waffen nieder nach dem Roman von Bertha von Suttner im Theater Bonn. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und die nächsten Vorstellungen von Katrin Plöttners Inszenierung gibt's in Bonn am Mittwoch, den 12. und am Samstag, den 22. November zu sehen. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Amy Winehouse, John Cranko. Im Kino jagt derzeit ein Biopic das nächste. Die Filme über berühmte Menschen aus der Kulturwelt versprechen einen Blick hinter die Fassade der Persönlichkeiten und behaupten gern, die wahre Geschichte zu erzählen. Dabei arbeiten sie oft aber auch mit reichlich dramaturgischer Fantasie. Im Theater ist dieses Format bisher eher selten, aber heute Abend hatte im Theater Freiburg ein sogenanntes Tanztheater-Biopic-Premiere. Im Fokus Josephine Baker,
Die Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin, aber auch Aktivistin ist vor 50 Jahren in Paris gestorben. Und unser Kritiker Michael Lages hat das Stück gesehen. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Monika Gintersdorfer hat sich für die Produktion wieder mit der transnationalen Tanz- und Theatergruppe La Fleur zusammengetan. Wie funktioniert dieses Konzept Biopic, das wir eher aus dem Kino kennen, denn auf der Theaterbühne?
Es funktioniert insofern immer dann, glaube ich, ganz gut, wenn man so eine weltbedeutende Persönlichkeit ins Visier nimmt, die wirklich ein Weltstar gewesen ist in ihrer Zeit, von den 20er bis in die 60er Jahre, auf verschiedenen Ebenen, immer im Kampf um das Selbstbewusstsein einer schwarzen Künstlerin in einer kommerziell vom weißen Markt beherrschten Szene. Sie hat das über die Jahrzehnte immer wieder gezeigt. Sie hat es in der Résistance in Frankreich gezeigt, wo sie lange gelebt hat in Paris. Und sie hat es bis zum Schluss gezeigt, als sie die berühmte Regenbogenfamilie gründete, um den Vereinten Nationen endlich mal zu zeigen, dass sämtliche Kulturen und Religionen miteinander zusammenleben können. Hat sie Kinder aus aller Herren Länder und auch alle aus aller Frauenländer adoptiert, 12 Stück, und tatsächlich sozusagen eine Welt in ihrem kleinen Schloss in Frankreich zu gründen versucht. Ein wunderschönes Projekt, mit dem der Abend auch endet, das leider finanziell krachend gescheitert ist zum Schluss. Aber es zeigt eindeutig die Vision, die diese Frau gehabt hat und die sie über die Geschichten und Geschichte hinweg immer noch stark bleiben lässt.
Aus welcher Perspektive erzählen denn Monika Gintersdorfer und die Gruppe La Fleur die Biografie dieses Weltstars?
Also tatsächlich ausschnittweise einigermaßen eng der Geschichte folgend, wobei da kommt eine Pointe dieses Abends ins Spiel, dass wir eigentlich die ganze Zeit mit Übersetzungen ausgestattet werden. Es gibt zwei deutsche Schauspieler, Mathieu Svetschin, der aus Bremen mit nach Freiburg gekommen ist, und Andy Sonntag, ein Tänzer, und die übersetzen halt immer das, was die Gruppenmitglieder von La Fleur, die großenteils von der Elfenbeinküste kommen und schon lange in Deutschland leben, aber sozusagen ihre Sprachen beibehalten haben, dass sie sprechen, sodass wir eigentlich die ganze Zeit Französisch, überwiegend Französisch, teilweise Englisch und Deutsch hören, und so klingt das dann.
Parfois dans une chorégraphie, quand on lui demandait de synchroniser avec les filles, elle cassait tout.
Sie sollte eigentlich nur Chorusline tanzen manchmal, also mit den anderen Mädels zusammen. Und während der Vorstellung ist sie einfach rausgebrochen aus dem ganzen Ding und hat ihr Solo gemacht.
Mais tellement va tuer, tellement va mettre le show, le public va valider.
Aber sie war so gut, dass das Publikum das mega fand.
Also hier schon verschiedene sprachliche Ebenen im Stück. Josephine Baker war ja auch nicht nur Entertainerin, sondern auch Aktivistin, Geheimagentin. Auch hier gibt es mehrere Ebenen, und auch in ihrer Kunst hat sie in verschiedenen Feldern gewirkt, war in verschiedensten Disziplinen unterwegs. Hat sich das denn auch auf der Bühne wieder gespiegelt?
Na, das läuft vor allen Dingen über die Erzählung der biografischen Details. Tatsächlich sind die Mitglieder von La Fleur vor allen Dingen fabelhafte Tänzer. Und im ersten Teil definieren sie auch ein bisschen, was das Neue war an den Jazz-Tänzen von Josephine Baker in den 20er Jahren, und koppeln das, und das finde ich ziemlich interessant, ist für Leute, die sich für musikalische Stile und Entwicklungen von Stilen interessieren, ziemlich herausfordernd, dass sich vieles von dem, was die Baker in den 20er Jahren mit dem klassischen Jazzmaterial entworfen hat, tatsächlich bis heute wiederfindet in den heimischen Tänzen, Bewegungen, Sounds der Mitspielerinnen und Mitspieler, die von der Elfenbeinküste kommen, wo man also tatsächlich ganz handfest oder sozusagen fußfest lernen kann und mitbekommen kann, wie die Echos zwischen der amerikanischen Jazz-Traditionen und der schwarzen Musik aus Westafrika, wie die sich tatsächlich über ein Jahrhundert hinweg eigentlich gegenseitig befruchten. Das ist ein ziemlich interessanter und schöner Aspekt, so in der ersten halben Stunde.
Und es wird nicht das letzte Projekt von Monika Gintersdorfer und La Fleur am Theater in Freiburg sein, denn der Fonds Darstellende Künste fördert in seinem neu aufgelegten Exzellenzprogramm insgesamt 7 Neuproduktionen, in denen Vertretende der freien Szene mit Stadt- und Staatstheatern in in Deutschland zusammenarbeiten, unter anderem auch die Produktion Offenbach und die radikale Operette von La Fleur und Gintersdorfer im nächsten Jahr dann. Was macht für Sie den Reiz an diesem Team aus?
Das ist erstens wirklich kulturell zusammenklingt. Also Gintersdorfer ist eine ganz normale deutsche Regisseurin. Sie hat aber wirklich seit über 20 Jahren in Kontakt mit den Zugereisten von der Elfenbeinküste eine eigene Struktur entwickelt. Und dass sie sich jetzt nach dieser relativ naheliegenden Josephine Baker-Geschichte mit Jack Offenbach und der radikalen Operette beschäftigen wollen, das finde ich absolut sensationell. Da habe ich fast noch mehr Lust auf den kommenden Abend, als ich das Vergnügen bei diesem heute in Freiburg hatte.
Ja, vielen Dank, Michael Lages nach Freiburg. Erstmal bleiben wir noch bei Josephine Baker. Eine schillernde Bühnenshow zwischen Tanz, Freiheitskampf und Bling Bling von Monika Gintersdorfer und La Fleur wird schon morgen Abend wieder aufgeführt. Und dann folgen Vorstellungen am 14. und 15. November im Theater Freiburg. Vielen Dank für die Eindrücke.
Gern geschehen, danke.
Und mit Tobias Wenzel und der Kulturpresseschau erfahren Sie jetzt noch alles über die aktuellsten Trends in der Popkultur.
Die Taz druckt das Foto einer Nonne auf einem Skateboard ab und titelt dazu Ave Halfpipe. Anna Fastabend hat nämlich einen vermeintlichen Trend in der Popkultur ausgemacht. Überall würden jetzt Nonnen auftauchen. Das deutet sie vor allem positiv. Schwesternschaft, Entschleunigung, die Abkehr von Schönheits- und Selbstoptimierungswahn. Eigentlich gar nicht so übel, oder? Fragt Fastabend und nennt als jüngstes Beispiel für den Nonnentrend die katalanische Sängerin Rosalia und deren neues Album. Auf dem Cover von Lux ist sie als Novizin mit blütenweißer Nonnenhaube abgebildet. Die Arme hält sie fest um den eigenen Körper geschlungen, der zugleich von einer Art Zwangsjacke fixiert wird, schreibt Fastabend weiter in der Taz. Huch, ist Rosalia, die gerne Motorrad fährt, für das Recht auf Abtreibung ist und als feministische Pop-Ikone gilt, hier etwa vom rechten Pfad abgekommen? Oder deutet ihre Verkleidung als Nonne auf etwas anderes hin? Der Pop hat eine neue Heilsbringerin, titelt der Tagesspiegel zu Rosalias neuem Album. Lux leuchtet das Spannungsfeld zwischen Klassik und Pop nicht nur aus, sondern überwältigt, schreibt Silvia Silko. Rosalia selbst möchte durch ihre Musik näher zu Gott finden, möchte Absolution, strebt Transzendenz an, sieht sich selbst aber auch als geborene Rebellin. Sie möchte Liebe, Glaube, Hoffnung, aber auch Vergnügen und Exzess. Einfach alles. Alles ist eine ganze Menge, denkt man da beim Lesen. Ein wenig wäre schon viel gewesen für etliche junge Menschen mit oft migrantischem Hintergrund, die in Offenbach aufgewachsen sind. Ein wenig Liebe vom Vater zum Beispiel hätte sich der Rapper Haftbefehl gewünscht, der in Offenbach aufgewachsen ist und dort Drogen genommen und verkauft hat. Eine Netflix-Doku zeigt sein Leben zwischen Bühne und Drogensucht. Die Songs von Haftbefehl gehören in den Unterricht, findet der 17-jährige Offenbacher Schülersprecher Luca Dobrita, ist in der Süddeutschen zu lesen. Bernhard Heckler hat Luca in Offenbach besucht. Der sagt über Offenbach: »Nichts ist wirklich schön. Frag jeden Jugendlichen hier. Nichts.« Seine Forderung, Haftbefehl zum Schulstoff zu machen, habe er beim Treffen in Offenbach so begründet. Wie erreichst du die Kids, die dabei sind, abzurutschen, indem du sie damit konfrontierst, was sie eh hören und fühlen? Aber was genau von Haftbefehl soll denn dann zum Schulstoff werden? Bernhard Heckler fasst es so in der SZ zusammen. Seine Musik, seine Texte, aber auch der Künstler als gebrochene Figur, als von einer individuellen und doch typischen deutschen Migrantenbiografie gezeichneter Mensch, ein musikalisches Genie und ein suchtkranker Mann. Dagegen war die Tabaksucht von Helmut Schmidt Pillepalle. Am Montag vor 10 Jahren ist der ehemalige Bundeskanzler gestorben. Das nimmt Michael Hesse zum Anlass, um in der Frankfurter Rundschau zu fragen: Wäre er heute der Richtige für das Amt des Kanzlers? In Phasen der Zeitenwende würden sich viele Menschen einen Mann wie Schmidt als Steuermann und Lotse zurückwünschen, schreibt Hesse und vermutet, das liege daran, dass Helmut Schmidt als Macher galt. Aber die Zeiten hätten sich mit dem autoritären Trump und dem imperialistischen Putin radikal verändert. Schmidt hatte stets Verständnis für die Sicherheitsinteressen der Sowjets, erinnert sich Michael Hesse in der FR und gibt auch ein Beispiel dafür, warum er Schmidt-Schnauze genannt wurde und seine Mitarbeiter ein dickes Fell brauchten. So solle er einmal gebrüllt haben: »Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt? Das sah hier aus wie bei Karstadt.«
Das war die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel. Ich sag Tschüss bei Fazit für heute.